Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Das ist natürlich das Herz von Paris. Diese große Kathedrale, als alle der allerersten mit 5 Schiffen, gigantisch monumental.
Heute vor 5 Jahren brannte der Dachstuhl der Kathedrale Notre Dame, die ehemalige Dombaumeisterin von Köln, Barbara Schock-Werner, hier beschrieben hat. Ein Unglück, das das ganze Land schockierte und Präsident Emmanuel Macron zum Versprechen veranlasste, in 5 Jahren werde Notre Dame wieder aufgebaut sein. Wir berichten gleich. Außerdem über neu gedachte Stadträume bei der Triennale in Brügge und über das Theaterfestival Düsseldorf, das Produktionen ukrainischer Künstlerinnen und Künstler zeigt. Vor 6 Jahren stürzten die Menschen im Sudan Diktator Omar al-Bashir und damit befreiten sie sich von der blutigen Scharia-Gesetzgebung und von der Unterdrückung durch Geheimdienste und Militär mit bis zu 500.000 Toten, Massenvergewaltigungen und millionenfacher Vertreibung. Aber das Land kommt nicht zur Ruhe. Seit einem Jahr kämpfen die sudanesischen Streitkräfte und die paramilitärische Miliz Rapid Support Forces um die Macht. Und wieder gibt es Tod und Vertreibung. Millionen sind abermals auf der Flucht und es droht eine Hungersnot. Heute hat eine internationale Geberkonferenz in Paris mehr finanzielle Hilfe zugesagt. Schon gestern waren Künstlerinnen und Künstler aus dem Sudan zu Gast in Berlin. Das Goethe-Institut hatte sie eingeladen. Die eigene Niederlassung im Sudan hatte das Institut Ende 2023 geschlossen. Geleitet hat sie bis dahin Maximilian Röttger, den ich heute gefragt habe, ob es denn aktuell noch eine aktive Kulturszene im Sudan gibt.
Kunst- und Kulturarbeit im Sudan ist begrenzt, nur möglich, weil schlichtweg finanzielle Mittel fehlen und wichtige AkteurInnen auch das Land verlassen haben. Aber Kolleginnen und Freundinnen im Sudan erzählen mir immer wieder von so Bottom-up-Initiativen in Gegenden, wo die Sicherheitslage etwas entspannter ist. Das ist vor allem in Port Sudan der Fall oder auch in anderen Städten im Norden und Osten des Landes, ja.
Das heißt, die sudanesische Kultur ist im Augenblick eher im Exil arbeitend?
Ja, ich würde sagen, überwiegend. Viele haben eben das Land verlassen, mussten ihr Zuhause hinter sich lassen und viele haben dabei auch ihr Equipment, ihre Kunstwerke, Materialien, ihre Studios zurücklassen müssen. Viele versuchen jetzt eben in anderen Orten, in anderen Städten, in der Region vor allem, wieder Fuß zu fassen.
Was kann das Goethe-Institut da tun? Sie haben ja selbst das Goethe-Institut im Sudan geleitet bis 2023, jetzt diese Konferenz in Berlin. Ist das für die Sudanesinnen und Sudanesen im Ausland auch ein wichtiger Punkt, sich zu vernetzen?
Unbedingt. Also das Goethe-Institut Sudan stellt sich momentan neu auf und versucht natürlich mit dieser Situation auch umzugehen und mit jahrelangen Partnerinnen und Partnern weiterhin das Netzwerk aufrechtzuerhalten. Es ist, glaube ich, unablässig, dass jetzt die internationale Gemeinschaft und Organisationen wie das Goethe-Institut auch weiterhin den Kontakt halten. Denn man muss natürlich auch sagen, die Kunst- und Kulturszene war vor allem in den letzten Jahren mit der Revolution ein sehr aktiver Teil der Zivilgesellschaft und der Demokratiebewegung. Deswegen wäre es fatal, jetzt nicht diesen Kontakt zu halten und weitere Projekte und Initiativen zu starten.
Was können denn Künstlerinnen und Künstler, die jetzt im Ausland sind, für den Sudan eigentlich tun? Werden die im Sudan wahrgenommen?
Das ist natürlich etwa eine schwierige Frage, weil der Kontakt zum Sudan ist in den letzten Monaten immer mal wieder schwierig gewesen. Aber durch Social Media, durch die Kommunikation in das Land ist natürlich ein Kontakt möglich. Und was mir vor allem auch imponiert ist, dass die Solidarität der Initiativen, die außerhalb des Sudans von der Exil-Community gestartet haben, dass sie weiterhin natürlich auch versuchen, mit Initiativen beispielsweise in Port Sudan zusammenzuarbeiten. Also das ist schon beobachtbar.
Gibt es denn durch die Kämpfe auch Schäden an kulturellen Städten im Sudan?
Ja, leider. Also das ist eine der großen Tragödien, mit denen sich Sudanesinnen und Sudanesen, aber auch wir uns natürlich mit Sorge befassen. Man hat natürlich auch noch die Bilder im Kopf vom letzten Jahr, als das Nationalmuseum, als dort Kämpfer eingedrungen sind. Wie es jetzt da aktuell aussieht, ist schwer zu sagen. Neben den Museen und Galerien und private Sammlungen wurden unglaublich viele Kulturstädte einfach geplündert oder auch zum Teil zerstört. Also die Kunst und Kultur ist auf jeden Fall stark in Mitleidenschaft gezogen worden in den letzten Monaten und im letzten Jahr.
Sie hatten jetzt gestern Künstlerinnen und Künstler aus dem Exil in Berlin versammelt auf dem Podium, um mit ihnen zu sprechen. Und es gab auch Kultur zur Ergänzung der Podiumsdiskussion. Was war denn da zu sehen und zu hören?
Die bildende Künstlerin Amnail Hassan hat unter anderem ein paar Bilder von sich vorgestellt vor und nach dem Ausbruch des Krieges und hat da sozusagen gezeigt, wie ihre Erfahrungen sie jetzt auch in ihrer Kunst beeinflusst haben. Das war sehr eindrücklich. Darstellungen von geflüchteten Frauen, binnengeflüchteten Frauen im Sudan, vor allem Frauen aus Darfur. Das war jetzt vor dem Beginn des Krieges und jetzt hat sie sich mit ihrer eigenen Flucht und auch mit ihrer eigenen Exilerfahrung befasst. Und das Thema Frauen begleitet sie auch bis jetzt.
Viele, viele Menschen sind auf der Flucht im Sudan. Es geht um die Macht. Zwei einander gegenüberstehende Blöcke, zwei Armeen sozusagen kämpfen gegeneinander und nehmen dabei ganz offensichtlich ganz wenig Rücksicht nur auf die Bevölkerung. Haben Sie Hoffnung, dass in absehbarer Zeit sich die Situation im Sudan verbessert? Sie haben die Demokratiebewegung angesprochen.
Also ich glaube, Hoffnung muss man immer haben, weil so viel schlimmer kann es ja leider auch gar nicht mehr werden. Ja, die Hoffnung ist natürlich da und die Hoffnung ist ganz eng verknüpft mit der Zivilgesellschaft, weil das ist nicht ihr Krieg, das ist nicht der Krieg der Kunst- und Kulturszene. Das sind diejenigen, die mir auf jeden Fall Hoffnung geben, dass es auch eine positive oder eine bessere Zukunft für das Land geben kann.
Maximilian Röttger war das, der ehemalige Leiter des Goethe-Instituts im Sudan, über die Lage von Kunst und Kultur in dem von Machtkämpfen zerrissenen Land. 777 Tage, so hat das Theater Düsseldorf das Europäische Theaterfestival in diesem Jahr genannt. 777 Tage, die der russische Angriff auf die Ukraine jetzt dauert und 777 Tage, in denen in der Ukraine dennoch Theater produziert wurde. Das war zu sehen in Düsseldorf. Inszenierungen antiker Dramen, Lesungen von Briefen ukrainischer Frauen, Konzerte, Installationen, Tanz und Film. Elisabeth Luft berichtet über Theater aus der Ukraine, das derzeit vor allem von Frauen gemacht wird.
Den guten Menschen zum Wohle, das hier ist das Lied der Mütter und wir haben keine Angst. So erheben über 20 ukrainische, belarussische und polnische Frauen ihre gewaltigen Stimmen gegen den Krieg in der Ukraine. Sie alle sind geflohen, leben im Exil. Die polnische Theatermacherin Marta Gurnicka hat mit ihnen einen Chor gegründet, am Teatr Powszechny in Warschau. Ihre Inszenierung Mothers, a Song for Wartime soll ein Zeichen setzen. Diese Frauen wollen nicht mehr schweigende Opfer oder nur Gebärende sein. Sie wollen ihre Geschichten selbst erzählen und ihre Kraft nach außen tragen. In A Mother's Heart zeigt der ukrainische Regisseur Vlad Troitsky die Perspektive derer, die zurückbleiben, wenn die Kinder an die Front gehen. In seinem Musiktheaterstück verwebt er Briefe ukrainischer Mütter, deren Söhne in den Kampf gegangen sind, und verbindet ihre Texte mit Gesang und Animationen vorbeiziehender Gänse, wehender Wäscheleinen und zerbombter Straßenzüge. Die Stimmen der Männer, die Politik machen oder an der Front kämpfen, sind in Düsseldorf in diesen Tagen nicht zu hören. Festivalleiterin und Kuratorin Birgit Lengers erklärt, warum.
Das hat natürlich einmal damit zu tun, dass jetzt viel Theater von Frauen gemacht wird, weil Männer im Krieg sind und weil es auch, das ist eher so eine pragmatische Sache, für sie einfacher ist zu reisen.
Zu hoch sind die bürokratischen Hürden, zu groß die Angst davor, in die Armee eingezogen zu werden. Birgit Lengers sagt, denen, die ausreisen können, müssen wir eine Bühne bieten, damit sie uns den Krieg im Gedächtnis halten und damit sich der Schrecken und die Gewalt nicht abnutzen und in Gleichgültigkeit verwandeln. Mit den Produktionen, die 2022 entstanden, hätten sie der Welt zeigen wollen, was in ihrem Land passiert. Vor allem dokumentarische Stücke habe es gegeben, einige wie Tagebücher. Inzwischen habe sich das verändert, sagt Birgit Lengers. Immer häufiger gäbe es Arbeiten, die auch andere Perspektiven einbeziehen, durch Überschreibung klassischer Stoffe oder die Kooperation mit Theatern anderer Länder. Wie die Inszenierung der Odyssee von Regisseur Stas Zhirkov am Düsseldorfer Schauspielhaus. Oder Green Corridors, ein Auftragswerk der ukrainischen Autorin Natalka Voroshpit für die Münchner Kammerspiele. Sie schreibt, inspiriert von eigenen Erlebnissen auf der Flucht, von vier Frauen, die in den umkämpften Gebieten Zeuginnen von Tod und Vergewaltigung wurden und sich jetzt auf den Weg nach Europa machen.
Oh.
Für Regisseur Jan-Christoph Gockel ist das Warten das zentrale Bild dieser Inszenierung.
Auf das Kriegsende, auf den Grenzübergang, auf Nachrichten von zu Hause. Weil ich dachte auch, dass es so Kriegsbilder so viele gibt und die Reaktion, das kennt wahrscheinlich fast jeder, ist eine Abstumpfung. Aufnahmen von diesem unfassbaren Leid führen ja eigentlich nicht dazu, dass man dem näher kommt. Und ich glaube, ich denke an eine Kunst, die dafür da ist, dass Dinge einem näher kommen.
Das Interesse ist da. Die Säle des Düsseldorfer Schauspielhauses sind überfüllt. Nahezu alle Vorstellungen sind ausverkauft. Am Ende immer wieder Standing Ovation. Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine, hört man es im Publikum rufen. Verzweiflung und Trauer sind zu spüren, genauso wie Zuversicht, Kraft und Zusammenhalt. Spürbar ist ein Nationalismus, der merkwürdig anmutet und doch notwendig zu sein scheint, um weitermachen zu können. Mit dem Festival will das Team um Birgit Lengers, Stas Rydkov und Intendant Wilfried Schulz den KünstlerInnen eine Bühne bieten, Vernetzung fördern und so neue Perspektiven eröffnen. Wie geht es jetzt weiter, Birgit Lengers?
Ich glaube, dass man zu einer Verstetigung kommt, dass man auf eine Kontinuität hinarbeitet und dass es nicht nur so Notfallprogramme sind. Es gibt Lust und Interesse, sich zu vernetzen, eigene Projekte vorzustellen und in diesen Austausch zu kommen.
Das Theaterfestival 777 Tage in Düsseldorf mit Produktionen ukrainischer Künstlerinnen. UNESCO ist als Welterbestadt für viele attraktiv. Im Sommer ist die Stadt voller Touristen, die sich die hübschen Kanäle und das spätmittelalterliche Zentrum anschauen, das entstand als Brügge, Residenz der Herzöge von Burgund war. Aber auch im schmucken Brügge gibt es Räume, die vergessen sind. Deren Neuentdeckung versuchen Künstler und Architektinnen bei der Triennale Brügge in diesem Jahr. Seit dem Wochenende führen sie auf unbekannte Höfe, auf Brachen und Plätze, meist abseits der Touristenrouten. Und sie inszenieren dort Spaces of Possibilities. So heißt die Triennale in diesem Jahr, die Kerstin Schweighöfer besucht hat.
Vor dem Belfort, dem Belfried von Brügge, drängen sich wie immer die Touristenmassen. Der 83 Meter hohe Turm am Marktplatz gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Den Innenhof hinter dem Belfort hingegen kennt kaum einer. Ein von uralten Backsteinmauern umschlossener Platz, riesig und leer. Das heißt, bis vor kurzem war er leer. Denn für die Triennale hat das Brüsseler Architekturbüro Traumnovelle an den Wänden ringsherum ein gigantisches Baugerüst emporgezogen. Mit langen, durchsichtigen Vorhängen, die sich silbrig glänzend aufblähen.
Special.
So haben die Brügger ihren Innenhof noch nie gesehen. Auch der ältere Herr, der gerade durch das Portal kommt, staunt nicht schlecht.
Muss er es noch durchdringen?
Das müsse er erst einmal auf sich einwirken lassen, sagt er und lässt sich von seiner Enkeltochter zum Treppenaufgang ziehen. Wer will, kann ganz nach oben steigen. Dort steht Johnny Lia, einer der Architekten, und schaut runter auf das Treiben auf dem Platz. Auf seinem Baugerüst sollen sich die Menschen vorkommen wie auf den Balkonen eines Theaters. Deshalb auch die Vorhänge.
Für uns war dieser Innenhof der Ground Zero von Brügge. Wir wollten, dass die Menschen ihn mit neuen Augen betrachten und anfangen, ihn zu nutzen, zum Beispiel als Theater.
Die Installation von Traumnovelle gehört zu den gelungensten Arbeiten der vierten Brügger Triennale. Denn in dieser Ausgabe geht es um die Wiederentdeckung übersehener oder in Vergessenheit geratener urbaner Orte und um die Möglichkeiten, die sie bieten. Deshalb auch der Titel Spaces of Possibilities, erklärt Sevi Zampalla, eine der beiden Kuratorinnen. Es geht um die Herausforderung, diese wenig oder gar nicht benutzten Resträume zu finden. Wunderräume nennen wir sie, so Zampalla. Es geht nicht um Expansion, sondern darum, mit dem zu arbeiten, was bereits vorhanden ist. So hat der Antwerpener Künstler Adrien Tirsiot einen mit Moos und Unkraut zugewachsenen Weg freigelegt, der einst zwei Krankenhäuser und damit auch zwei Stadtviertel miteinander verband. Ein Teil des abgetragenen Moosteppichs türmt sich nun wie eine riesige grüne Welle am Anfang der einstigen Verbindungsstraße auf und schwappt an ihrem anderen Ende bei einer Brücke wieder heraus. Architekt Boonserm Bramtada aus Bangkok hat eine zeitgenössische Version des Belfort aus Holz aufgebaut, 18 Meter hoch. Eine Glocke lockt die Besucher nach oben. Von dort können sie in einen verborgenen Klostergarten gucken, den man von unten nicht sieht. Durch eine verwunschene kleine Pforte kann er betreten werden. Überzeugend auch die Arbeit der schwedischen Architekten Norell Rode. Sie haben ein brachliegendes Firmengelände mitten in der Altstadt in einen gemeinschaftlichen Obst- und Gemüsegarten verwandelt, mit einem langen Holztisch und einer Feuerstelle. Alles aus recyceltem Baumaterial. Nicht allen Teilnehmern ist es gelungen, dem Thema dieser Triennale, vergessene oder übersehene Wunderräume neu zu nutzen, gerecht zu werden. So macht es zwar großen Spaß, sich auf die unterirdische Schaukel zu setzen, für die die britisch-libanesische Künstlerin Mona Hatoum einen schmalen Schacht in eine Wiese graben ließ. Sie möchte damit an Zwänge, wie etwa die während der Corona-Lockdowns, erinnern. Und an das Gefühl von Befreiung, wenn sie vorbei sind. Die Schaukel könnte auch in einer beliebigen anderen Stadt stehen. Ganz allgemein für alle 12 Arbeiten gilt, sie stehen abseits der Touristenpfade und ermöglichen das, was viele in Brügge für ausgeschlossen halten. Einen überraschenden Streifzug, bei dem sich das Venedig des Nordens aus ganz neuen, ungewohnten Blickwinkeln erleben lässt.
Spaces of Possibilities heißt die Triennale in Brügge in diesem Jahr. 5 Jahre hat Präsident Emmanuel Macron dem Land gegeben, um die am 15. und 16. April 2019 schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame im Zentrum von Paris auf der Île de la Cité wieder aufzubauen. Und was viele nicht erwartet hätten, es ist nahezu gelungen. Notre-Dame ist ein nationales Symbol. Die Kirche stand schon zur Zeit ihrer Erbauung, als Paris allmählich zur Hauptstadt wurde, für die Nation und die Verbindung von Krone und Kirche. Ein gigantisches Steingebirge, das Glauben und Nation feiert. Auch der Wiederaufbau war nicht nur ein Projekt des Staates, sondern der gesamten Gesellschaft. Es wurden hunderte Millionen gespendet und wer immer beim Wiederaufbau mitgearbeitet hat, ist stolz darauf. Stefanie Markert über ein Jahrhundertprojekt, das fast vollendet ist.
Der hölzerne Spitzturm schält sich bleiverkleidet aus dem Gerüst. Seit Mitte März wird die Wunde im Kirchendach geschlossen. Im Inneren werden Bodenfliesen verlegt, Gewölbe und Fresken, Glasfenster und Orgelpfeifen sind restauriert und gereinigt. Eine Sprinkleranlage soll künftig Brände verhindern. Über allem schwebt in 96 Metern Höhe der neue goldene Wetterhahn mit Reliquien im Bauch und der Liste all jener, die den Wiederaufbau stemmen. Darunter Léonard Laforest, kurzes schwarzes Haar, Sicherheitsschuhe und erst 19. Als jüngster Zimmerer durfte er Anfang des Jahres den Richtkranz auf der Turmspitze hissen. Es waren Zweige, etwa Mimosen. Jede Pflanze bedeutet was. Sie sollen dem Dachstuhl gute Energie geben, damit er hält. Und das wird er. Denn Léonard stammt wie seine Kollegen aus einer besonderen Werkstatt. Aus dem 1760 gegründeten Atelier Perrault, gut 300 Kilometer südwestlich an der Loire gelegen.
C'est impressionnant.
Ich musste noch alles lernen, Holz zu schneiden, Kanten schlagen, Verbindungen herstellen, ein Tragwerk zimmern, ein Dach aufschlagen. Es ist beeindruckend. Auf einer Baustelle dieser Größe bin ich ganz klein. Dass ich hier eintauchen kann seit meinem ersten Lehrjahr, das war ein Schock. Jeden Tag sage ihm eine innere Stimme, was du tust, ist wunderbar. Ich habe alle Etappen miterlebt, den Anfang und nun das Ende. Das ist super toll. Alles wird kompliziert. Ganz nach Wunsch des Präsidenten. Exakt ein Jahr vor der Wiedereröffnung hatte Emmanuel Macron auf der Baustelle erklärt, seit April 2019 wirkt die ganze Nation am Wiederaufbau mit. Und jeden 15. April waren wir hier und sahen, wie fortschreitet, was unmöglich erschien. Außergewöhnlich. Und wir halten den Zeitplan ein. Es ist ein großartiges Bild von Hoffnung, von einem Frankreich, das wieder aufbauen kann. Über 2000 Menschen wirken mit. Steinmetze, Gemälderestauratoren, Dachdecker, Brandschutztechniker, Heizungsmonteure, Elektriker, Tischler. Auch einige Firmen aus Deutschland oder Großbritannien wirken mit. Eine Jahrhundertbaustelle, bestätigt Chefarchitekt Philippe Villeneuve im französischen Fernsehen. Es ist das erste Mal, dass wir eine Kathedrale außerhalb eines Krieges restaurieren. Es ist eine pharaonische Baustelle, weil alle Teile des Bauwerks betroffen sind. Und wir haben nur einen sehr kurzen Zeitrahmen. Heißt auch, die Archäologen hätten vielleicht lieber länger gegraben, Umweltschützer lieber länger über den Bleibelag debattiert und Kunsthistoriker länger über die Auswechslung von 6 Fenstern durch moderne. Hier musste auch niemand motiviert werden. Vielleicht, weil sie sich in die Geschichte einschreiben wollen. So wie Zimmerer Pierre Voiron, der Chor und Apsis neu gebaut hat.
Nachdem ich in Deutschland studiert hatte, bin ich zurück nach Frankreich und habe mich spezialisiert auf alte Methoden, das Beweilen der Hölzer per Hand mit der Axt. Und somit hatte ich das Glück, mitzuwirken. Ja, das ist eine Etappe für Fachleute hier sein zu dürfen, mit allen Metiers, die hier mitwirken. Ja, eine Lebenserfahrung.
Grundsätzlich bekommen Handwerker im Denkmalschutz in Frankreich mehrere hundert Euro mehr Lohn. Ihre Arbeit hat in Notre-Dame Dimensionen, die schwindlig machen. Allein für den Dachstuhl von Kirchenschiff und Chor wurden 1300 technische Zeichnungen angefertigt und 25.000 Stunden Holz zugeschnitten. Und die Finanzierung? Der staatliche Baustellenleiter Philipp Jost.
Mehr als
850 Millionen Euro haben über 340.000 Spender aus 150 Ländern gegeben, darunter große Mäzene, aber auch Kinder. In wenigen Stunden war der Wiederaufbau finanziert. Sie alle sind Notre-Dame verbunden, weil die Kathedrale eine Seele hat. Vor allen Kunsthandwerkern ziehe ich meinen Hut. Notre-Dame generiert Nachwuchs, fördert Frankreichs Anspruch, Weltzentrum des Kunsthandwerks zu werden. Und so erinnert sich der Lehrmeister des Jüngsten unter den Zimmerern aus dem Loiretal, Mathieu Gornouvel, an den Moment, als sein Schützling den Richtkranz aufzog. Er war gestresst. Er hat uns ja alle repräsentiert. Wir haben hohe Forderungen an uns selbst gestellt, weil wir Qualität und Zeitplan einhalten wollten. Und nun sind wir stolz. Stolz auf ewig.
Notre-Dame in Paris, vor 5 Jahren schwer beschädigt durch einen Brand. Am 8. Dezember soll die Kathedrale nun wieder eröffnet werden. Zeit für die Kulturnachrichten und für Michael Köhler.
Ein Urteil des Bundessozialgerichts könnte zur Ausdünnung der Personaldecke in Musikschulen führen. Das fürchtet Gerald Mertens von Unisono. Konkret sorgt er sich um Dresden.
Wir sind als Deutsche Musik- und Orchestervereinigung sehr besorgt um den Unterricht in deutschen Musikschulen, denn nach einem Urteil des Bundessozialgerichts müssen viele Honorarkräfte an Musikschulen jetzt festangestellt werden. Beim Heinrich-Schütz-Konservatorium in Dresden beispielsweise geht es um 50 neue Stellen, die Stadt Dresden will aber nur 30 ermöglichen.
Bisherige Honorarkräfte an Musikschulen müssen demnach grundsätzlich festangestellt werden. Weil die Kommunen aber unter Aufgabenlast stöhnen, könnte das am Ende zu Entlassungen oder Nichtanstellungen und sogar zu Angebotsausfall führen, fürchtet Mertens.
In der Konsequenz fallen 600 Jahreswochenstunden weg. Das heißt, über 1000 Schülerverträge müssten gekündigt werden. Kooperationen mit Kindergärten und Schulen würden entfallen. Die Ensemblearbeit würde eingestellt. Zusammengefasst, entweder es werden die benötigten Stellen geschaffen und finanziert oder das Musikschulangebot muss zulasten von Kindern und Jugendlichen drastisch reduziert werden. Das kann eigentlich niemand wollen,
sagt Gerald Mertens. Theaterregisseur Ivo van Hove, der neue Intendant der Ruhr-Triennale, will neue Publikumsschichten für das Kunstfestival erschließen. Das erhoffte er sich heute in Bochum bei der Vorstellung des ersten Programms unter seiner Leitung. Dazu zählen Musiktheater mit der inzwischen international bekannten Schauspielerin Sandra Hüller, eine schrille Verwechslungskomödie mit Liedern von Herbert Grönemeyer, die bringt Herbert Fritsch im Slapstick-Operettenmusical Pferd frisst Hut auf die Bühne. Die Spielzeit soll von 6 auf 4 Wochen verkürzt werden, aber bei gleicher Angebots- und Veranstaltungsmenge. Mit Musik der britischen Alternative-Sängerin PJ Harvey, mit der Intendant van Hove schon zusammenarbeitete, will er offenbar neues Publikum gewinnen. Projekte mit Kulturschaffenden aus dem Ruhrgebiet dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und zum Schluss rasch noch diese Meldung. 15.000 Objekte werden in der neuen Dauerausstellung gezeigt. 20 Millionen könnten es sein. So viel hat nämlich die Archäologische Staatssammlung in München zu bieten. Diese Sammlung ist die größte eines Museums in Bayern. Nach 8 Jahren Sanierung samt Neubauarbeiten wurde sie heute wieder eröffnet.
Die Kulturmeldungen waren das mit Michael Köhler. Vielen Dank. Scholz in China, Trump vor Gericht und Geld für den Sudan. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.